Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason und ich begrüße heute meinen Kollegen Erik Westermann.
Hallo Hendrik.
Ja, Erik, du hast ja einige außergewöhnliche Fälle in deiner Zeit als Polizeireporter für unsere Zeitung schon gehabt, über die du dann berichtet hast. Dieser Fall ist außergewöhnlich und deshalb wollte ich den unbedingt hier im Podcast einmal vorstellen, weil geht um eine Frau, geht um ihre Mutter. Es geht darum, dass die beiden einen Auftragskiller gesucht haben. Und dieser Fall ist so außergewöhnlich, dass nicht nur wir drüber berichtet haben, sondern deutschlandweit eigentlich die Zeitung. Und du warst ganz nah da dran an dem Fall, konntest auch ein exklusives Interview mit einem Protagonisten führen. Aber stell uns erstmal die Person vor, mit dem, was wir zu tun haben, die beiden Frauen und die beiden Männer, um die es geht. Zur Anmerkung, die Namen der Frauen sind die echten Vornamen, die Namen der Männer, des mutmaßlichen Opfers und des mutmaßlichen oder verhinderten Killers, wenn man es so nennen möchte, haben wir beide anonymisiert. Aber erzähl uns mal von den vier Protagonisten.
Ja, fangen wir mal mit den beiden Frauen an. Mhm. Das ist also Mariam, eine Frau Anfang 40, die schon eine Weile liiert ist mit einem Mann, Ole nennen wir ihn mal, Mitte 30. Die beiden haben ein gemeinsames Kind und diese Beziehung lief wohl ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so richtig gut. Auf jeden Fall hat man sich getrennt, ist dabei, sich zu trennen. Das ist so eine ganz schwierige Situation. Es gibt da eine Auseinandersetzung, Sorgerechtsstreit um das gemeinsame Kind und eine schwierige Ausgangslage.
Was hat Mariam gearbeitet? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Okay. Tatsächlich. Müsste ich nachgucken, kann ich dir nicht sagen.
Okay. Dann gibt es da die Mutter, Rana.
Genau, Mariams Mutter, Rana, Ende 60, ursprünglich aus dem Iran stammt, die in Deutschland in einem Fastfood-Restaurant arbeitet, schon seit Jahren, dann leitender Funktion. Und die lernt während der Arbeit einen Stammgast kennen, den wir Ibrahim nennen, Anfang 30, aus Syrien stammend, der sich als Handwerker selbstständig gemacht hat mit einem Unternehmen.
Seit 2016 in Deutschland?
Ne? Genau, seit 2016, also im Zuge der Flüchtlingswelle, auch nach Deutschland gekommen. Und der versucht sich hier eine Existenz aufzubauen und tatsächlich recht umtriebig ist, was so seine Arbeit angeht.
Hat er eine Ersatzmutter?
Genau, er hat eine Ersatzmutter, kümmert sich um eine deutsche Seniorin, die in Wolfenbüttel lebt, jenseits der 80 und wohnt bei der und kümmert sich alles rund ums Haus bei ihr und ist da offensichtlich auch recht fürsorglich. Also sie hat nur positiv über ihn gesprochen.
Und Ibrahim ist Stammkunde im Schnellrestaurant.
Genau, Ibrahim ist Stammkunde im Schnellrestaurant. Er hat seine Einsatzbesprechung für seine Mitarbeiter, die er also im Zuge seiner Handwerkstätigkeit da hatte, die hat er gerne in diesem Fastfood-Restaurant abgehalten.
Also er hat ein richtig kleines Unternehmen, ja?
Ja, er hat ein richtig kleines Unternehmen, genau. Und er hatte zeitweise, ich glaube, ein Dutzend Mitarbeiter auch, die für ihn tätig waren. Und dann morgens, bevor es auf die Baustelle ging oder in den Garten oder wohin auch immer, hat er da seine Einsatzbesprechung teilweise mal abgehalten, bevor er dann selbst ein Büro hatte. Daher kannte Rana ihn und wir hatten so sporadischen Kontakt im Sinne von, man grüßt sich und hat nochmal einen extra Kaffee gekriegt oder so, weil er Stammgast war. So war so deren Verhältnis zueinander.
Hast du den Eindruck, dass Rana und Mariam in Deutschland angekommen sind?
Ich denke schon. Also man kann nichts anderes sagen. Ich habe nicht irgendwie festgestellt, dass die beiden irgendwelchen archaischen Strukturen verhaftet werden oder was man sonst so irgendwie in solchen Fällen gerne sieht. Aber nein, absolut.
Ja, du hast es schon erzählt, es gibt einen Sorgerechtsstreit. Es geht ums Umgangsrecht mit dem Kind. Mariam und Ole, ja, man kann fast sagen, die bekriegen sich da so ein bisschen. Und es läuft immer mehr aus dem Ruder. Und in dieser Situation kommt die Mutter wohl auf eine Idee. Erzähl mal.
Ja, also es muss, muss sehr schwer gewesen sein, sehr kriselnd, mit Auseinandersetzungen vor Gericht und wirklich einem Ringen um das Kind. Und es ist wohl so gewesen, dass bei der Mariam der Hass auf den ehemaligen Partner immer größer geworden ist. Also, auf jeden Fall kam man irgendwie gemeinsam offensichtlich auf die Idee, den Ex doch aus dem Weg zu räumen, damit einfach dieser Kontakt, der ja mit dem Kind, das war relativ klein, noch zu dem Zeitpunkt, damit der Kontakt, der ja bis zum 18. Lebensjahr quasi zwingend dann irgendwie immer wieder stattfindet zum Vater, damit der möglicherweise einfach nicht mehr besteht, ne? Damit man ihn los ist, damit er aus dem Leben verschwindet. Und dafür hat man sich überlegt, bräuchte es doch einen Auftragskiller.
Es geht ja nicht nur ums Umgangsrecht, spielt auch Geld eine Rolle.
Es spielt auch Geld eine Rolle. Also es soll so gewesen sein, dass der Mann Geld verspielt hat, der Rana sich da immer wieder Geld geliehen hat. Er bestreitet das, muss man dazu sagen. Und es ist nicht ganz klar, wie das am Ende sich verhalten hat. Aber also wirklich einen guten Grund.
100.000 Euro heißt es.
Ja. 100.000 Euro war mal die Rede von, genau. Ein Teil, also vieles soll er zurückgezahlt haben, sagt er. Wie auch immer es gewesen ist, kein Grund, jemanden um die Ecke zu bringen. Und wie der Richter am Ende anmerkte, ist tote Zahlen auch keine Schulden zurück.
Trotzdem wird da ein Plan entworfen. Und da spielt unser Ibrahim eine Rolle.
Genau, der Stammgast aus dem Fastfood-Restaurant, das ist jetzt offensichtlich derjenige, den die Rana auserkoren hat als Auftragskiller.
Hast du eine Idee, warum sah der so aus?
Er rätselt selber und alle anderen auch. Er hat selber dazu gesagt, vielleicht hat er so eine Verbrechervisage. Eigentlich gibt es dafür keinen wirklich guten Grund. Offensichtlich sind diese Treffen, die er da abgehalten hat in dem Fastfood-Restaurant und seine Auftreten so gewesen, dass sie daraus abgeleitet hat, das könnte jemand sein, dem könnte ich so einen Auftrag doch irgendwie mal andienen. Das gab dann auch Gespräche dazu. Man hat sich getroffen zu dritt und hat dann erstmal über diese Sache geredet. Und,
also eine Anbahnung sozusagen.
Eine Anbahnung, genau. Ja. Und der Ibrahim ist erstmal, und das muss betont werden, zum Schein, das hat auch das Gericht wieder festgestellt, darauf eingegangen. Er hat gesagt, ja, okay, erzählt doch mal. Und die beiden Frauen haben ihn dann berichtet.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie spricht man jemanden an, um rauszuhören, ob der bereit ist zu einen Unbekannten, eigentlich mehr oder weniger, ob der bereit ist zu einem Auftragsmord? Ne?
Also den genauen Wortlaut, der wurde nicht wiedergegeben. Es ist so gewesen, dass der Zeuge, also der Ibrahim, gesagt hat, naja, im ersten Moment war er schon ein bisschen erschrocken, als er das so gehört hat, aber er hat daraus gehört, dass also die Frauen sehr unter der Situation leiden. Die haben, also die Mariam hat dann auch gesagt, ihr Ex schlage sie und sie sei Opfer.
Angeblich.
Genau, das stimmt nicht. Das hat sie später auch nochmal klargestellt. Er dachte, naja, das ist ein Streit, wie sich Mann und Frau manchmal streiten, so hat er das gesagt. Und er hat einfach versucht und gehofft, dass er da irgendwie vermitteln kann, weil wenn er es nicht macht, also er merkte dann bei dem Treffen, bei dem ersten, das ist denen ernst, wenn er es nicht macht, war so seine Angst, dann macht es jemand anders, der das dann wirklich umsetzt. Und er habe versucht, die da zu überreden, quasi sich das nochmal zu überlegen und irgendwie vermitteln zu können. So
ein
Mediator hat er sich da vorgestellt.
Er hat gemerkt, die meint's ernst.
Er hat gemerkt, die meint's ernst, genau. So muss es gewesen sein. Also die Frauen haben dann hinterher gesagt, als man sie gefasst hatte, er habe sie da reingeredet, ja, er sei im Prinzip, er habe sich dargestellt als Darknet-Killer mit Connections, der dafür sorgen könne. Und sie, also Mariam sagte, sie sei in einer psychisch labilen Situationen gewesen und er habe sie da quasi reingeredet. Mhm. Das war so der erste Erklärungsversuch vor Gericht, aber davon ist sie dann später abgerückt. Und dabei spielt eine Tonbandaufnahme, ein heimlicher Mitschnitt eines Gesprächs eine ganz entscheidende Rolle.
Aber da kommen wir noch später zu. Sag ich mal, die Bereitschaft, jemand anders zu töten, ist ja auch immer mit Geld verbunden. Was wurde denn da so in Aussicht gestellt?
Also man hat mit dem Ibrahim vereinbart, am Ende 17.000 Euro hat er gefordert. 17.000 Euro, so hat er getan, würde er es machen. Das Geld haben die dann zusammengekratzt tatsächlich. Die Mariam sagte später noch, dass sie sich einen Teil des Geldes hat leihen müssen. Es ist am Ende zur Geldübergabe gekommen.
Mhm. Und nicht nur das, wurde auch gleich ihm was in die Hand gedrückt. Ne?
Genau, der Schichtplan des Ex, ein Foto.
VW-Mitarbeiter.
Genau, und also alle nötigen Informationen wurden dem vermeintlichen Auftragskiller in die Hand gegeben, damit er seinen Job dann auch machen kann. Mit Hinweis darauf, dass die Eingangstür zu der Wohnung eine Glastür ist und man da irgendwie aufpassen müsse. Nachtatverhalten hat man schon besprochen. Was mache ich, wenn die Polizei jetzt bei mir vor der Tür steht? Und die Mariam hat dann aber gesagt, sie kriegt das schon hin, sie kann da umschalten.
Ich bleibe stabil.
Wenn die Cops kommen, genau, dann habe ich, dann schaffe ich das, mich als leidende Frau irgendwie hinzustellen. Also diese schauspielerische Leistung hat sie sich selber zugetraut.
Ich habe mal ins Strafgesetzbuch geguckt. Wir sind ja jetzt kein juristischer Podcast sozusagen. Wir sind auch keine Juristen. Aber der Blick ins Strafgesetz lohnt sich, denn tatsächlich schon der Versuch bei der Beteiligung ist halt schon strafbar. Ich zitiere mal Paragraph 30. Wer einen anderen zu bestimmen versucht, ein Verbrechen zu begehen oder ihn anzustiften, wird nach den Vorschriften den Versuch des Verbrechens bestraft. Ebenso wird bestraft, wer sich bereit erklärt, wer das Erbieten eines anderen annimmt oder wer mit einem anderen verabredet, ein Verbrechen zu begehen oder ihn anzustiften. Und es gibt noch einen weiteren Paragraphen, 138, Nichtanzahl geplanter Straftaten. Dann heißt es, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung, dann weiter in einem Unterpunkt eines Mordes und so weiter, zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, unser Ibrahim, eigentlich, wenn er jetzt nichts gemacht hätte, war mit einem Fuß oder mit beiden Füßen eigentlich schon im Knast, wenn das rausgekommen wäre. Was macht er denn?
Er hat sich für einen anderen Weg entschieden, als er gemerkt hat, so hat er das dann später berichtet, dass da nichts zu machen war, also dass er dieses Umstimmen, dass er das nicht bewirkt, ist er zur Polizei gegangen. Morgens früh um 6, glaube ich, tauchte er auf der Wache auf.
Man muss dazu sagen, es gab auch schon ein Datum, wann die Tat vollzogen werden sollte. Das sollte, wenn ich es richtig nachgelesen habe, der 3. Dezember sein. Und zur Polizei ist er am 1. Dezember gegangen.
Genau. Auf jeden Fall ist er morgens früh auf der Wache dann aufgetaucht, nachdem das alles soweit festgezurrt war schon. Und stand dann da in der Wache und die Polizeibeamten waren
in Wohlfühlbüttel, ne?
Genau, in Wohlfühlbüttel stand da auf jeden Fall morgens früh jemand vor der Tür und sagte, ich möchte hier einen Auftragsmord anzeigen. Und man hat ihm das natürlich erstmal nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Die fühlten sich ein bisschen
unglaubliche Situation
verkackeiert und dachten, was ist denn das jetzt hier für einer? Was will der uns für einen Bären aufbinden? Aber als er dann das Geld auf den Tisch gelegt hat, zumindest ein Teil, 5.000 Euro, da ist man dann doch hellhörig geworden und fing dann an, sich näher mit ihm zu beschäftigen und hat ihn dann letzten Endes im Prinzip als so eine Art verdeckten Ermittler eingespannt, was er wohl bereitwillig auch angenommen hat. Also es gab einen Polizisten, der gesagt hat, der hatte da richtig, also fast ein bisschen Spaß daran, also als wenn er selber als verdeckter Ermittler gerne gearbeitet hätte. Und hatte auf jeden Fall gerne mitgemacht bei der Falle, die man dann am Ende den beiden Frauen gestellt hat.
Muss ich mal nachfragen. Also er kommt zur Polizei und legt 5.000 Euro auf den Tisch. Wir haben aber gerade eben ja eine ganz andere Summe gehört. Was ist da los?
Ja, das gibt es, das hast du gut überschlagen, da gibt es eine kleine Lücke in den Finanzen. Also man kann wohl davon ausgehen, so hat es das Gericht am Ende festgestellt, dass er wohl einen Teil des Geldes für sich gerne behalten wollte, so als, weiß ich nicht, so eine Art Finderlohn, wenn man das so sagen möchte, in der Hoffnung, dass er damit irgendwie sein eigenes Geschäft auch wieder ein bisschen ankurbeln kann noch. Er hat dann aber relativ schnell, nachdem die Polizisten da so ein bisschen mit Nachdruck nochmal nachgefasst haben, hat er dann auch relativ schnell das Geld rausgerückt. Aber es gab wohl für einen kurzen Moment die Idee bei ihm, da könnte doch auch was für ihn rausspringen.
Ein kurzer Moment der Irritation. So, Ibrahim wird verkabelt und fährt zu den beiden Frauen hin. Es kommt zu einem Treffen, einem Kalkwerk außerhalb von Wolfenbüttel. Dort sollen nochmal die finalen Dinge besprochen werden, der Tat. Und jetzt sind wir wirklich im Kern dieses Falls, weil dort dann das Tonband mitlief und du hast ja am Gericht gehört, was dort besprochen wurde. Und jetzt erzähl uns mal.
Genau, das Tonband wurde abgespielt da, ungefähr 40 Minuten dauert halt die Aufnahme. Also es ist so gewesen, die Polizei hat dann quasi nochmal ein extra Treffen arrangiert über ihn, eingefädelt, um das mitschneiden zu können. Ne? Man wollte das alles nochmal möglichst konkret dann auf Band haben, die Aussagen, um das als Beweismittel dann am Ende zu nutzen. Kalkwerk fand ich auch noch ganz schön am Ortsausgang von Wolfenbüttel. Ne? Kalk benutzt man ja auch gerne, um Leichen, die irgendwo im verbuddelt sind. Das fand ich irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall hat man sich da getroffen auf dem Parkplatz und hat sich dann unterhalten. Und diese Aufnahme, die hat auch im Prozess dann nochmal echt Eindruck gemacht, muss ich sagen, weil darauf zu hören ist, wie, also am Ende eiskalt diese Frau diesen Mord beauftragt und was sie sich alles quasi vorstellt, wie sie sich so ein bisschen sogar weidet an der Vorstellung, dass der möglichst brutal zu Tode kommt, dass er gefoltert wird und,
Also es sitzt nur Mariam im Auto?
Genau, es sitzt nur die ehemalige Partnerin des auserkorenen Opfers sitzt im Auto, Mariam. Und halt der Ibrahim. Und die unterhalten sich jetzt über das, was da ansteht. Sie fragt nochmal, wann genau. Und er sagt ihr, bald genau, Tag X ist bald. Und sie sagt ihm dann, ja, wohin er denn, also er soll nicht selber schießen, sondern er hat Leute, die das für ihn tun. So ist jetzt quasi auf einmal die Geschichte. Und die sollen ihn schießen ins Herz, weil das Herz ist so dreckig. Sie sollen ihn schießen in den Mund, weil er so eine große Schnauze hat und in den Kopf, um ganz sicher zu sein. Und wenn sie noch mehr schießen wollen, ist auch okay. so sind so Formulierungen da drin in dieser Aufnahme. Und als das abgespielt wird im Gericht, da hat man auch gesehen, wie allen Leuten, die das gehört haben, also wie schockiert die waren. Also
das ist wirklich, das war ernst.
Das war wirklich bitter ernst und es war sie gluckste quasi vor Freude bei dieser Vorstellung. Sie sagt am Anfang, als das Gespräch beginnt, und ich dachte schon, ihr habt ihn dabei und im Kofferraum und ich kann zugucken. Ne? Solche Sachen. Es sind Fantasien, die sie da ausbreitet. Also dieser Hass muss einfach unglaublich intensiv gewesen sein. Das wird an dieser Stelle sehr deutlich. Und nach diesem Tonband, was da abgespielt wird, nach der Aufnahme, hat sich auch die Verteidigungsstrategie geändert, weil ganz deutlich war, es alles zusammengebrochen. Diese Aufnahme, das ist nicht mehr zu halten, hier zu behaupten, ich bin das Opfer, ich bin da reingeredet worden, sondern das klingt einfach so krass.
Sie wollte sogar Fotos haben am liebsten.
Genau, also das sollte dokumentiert werden, damit sie ganz sicher sein kann und
auch für ihre Mutter, ne?
Ja, genau, auch die Mutter. Also auch da wird nochmal deutlich, weil das nachher in Frage gestellt wird, dass die Mutter wirklich einen eigenen Tatbeitrag geleistet hat. Aber also, dass sie involviert ist, das zeigt sich an diesen Stellen dann schon sehr, auch wenn sie ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen in den Hintergrund natürlich tritt. Das Gericht hat am Ende festgestellt, jawohl, sie hat natürlich einen eigenen Tatbeitrag geleistet. Ihr Motiv war im Prinzip, der Tochter zu helfen. Das kann man vielleicht, das wurde für sie dann auch noch so ein bisschen ins Feld geführt. So, dass sie am Ende auch eine wesentlich geringere Strafe ja gekriegt hat, von nur 3 Jahren, und ihre Tochter für 5,5 Jahre.
Wie hat denn sich Ibrahim bei diesem Gespräch verhalten?
Ja, der ist in seiner Rolle sehr aufgegangen. Also so wie das im Prinzip auch schon mal ein Polizist am Anfang aussagte, der Der hat das Gespräch, der sollte das auch am Laufen halten. Das hat er sehr gut gemacht und hat sie dann immer wieder irgendwie so ein bisschen auch animiert dazu, da noch ein bisschen mehr zu sagen und hat auch so ein bisschen mit ihr geschäkert sogar. Das hat man später versucht, im Prozess so gegen ihn zu verwenden, aber ist damit nicht durchgedrungen. Aber er ist in seiner Rolle als verdeckter Ermittler offensichtlich in dem Moment wirklich aufgegangen. Also ist schon bemerkenswert gewesen.
Eine unglaubliche Geschichte. Das Auto verlässt das Kalkwerk und dann kommt es plötzlich zum Zugriff eines mobilen Einsatzkommandos.
Genau, die nehmen die Frau fest, später dann auch die Mutter und beide wandern in Untersuchungshaft.
Ich hatte ja anfangs erzählt, du hattest ja einen exklusiven Zugang zu dieser Geschichte und zwar hat sich Ibrahim bei dir gemeldet vor dem Prozess.
Ja.
Wie ist das denn zustande gekommen?
Ibrahim hat sich per Mail an die Redaktion gewandt. Das wurde ihm auch noch im Prozess dann erstmal negativ ausgelegt, warum er als Zeuge das dann macht. Aber das hatte tatsächlich einen Grund, den ich nachvollziehbar finde aus seiner Sicht. Er hat die Berichterstattung gelesen, die allererste, in der nicht drin stand, dass er Syrer ist.
Okay.
Das hat ihn geärgert, weil, so sein Argument, in den negativen Fällen, wenn Syrer Verbrechen begehen, steht es immer drin. Steht die Nationalität, die Herkunft, die Staatsangehörigkeit steht dabei. In diesem Fall hat er was Gutes gemacht, hat ein Verbrechen quasi aufgeklärt und geholfen, die Täterin zu überführen und zu verhindern, dass jemand zu Tode kommt. Und dann steht es nicht dabei. Deswegen hat er sich an uns gewandt und wir haben uns dann vor dem Prozess unterhalten und er hat so seine Sicht der Dinge dargelegt. Ja, das war eher ungewöhnlich, muss ich auch sagen. Passte zu diesem ungewöhnlichen Fall. Über den Ermittler noch gesagt haben, dass das mal so einzuordnen, sie dachten die ganze Zeit, sie sind bei Verstehen Sie Spaß und es springt im Moment noch jemand, im letzten Moment noch jemand hinterm Busch hervor oder sowas. Ja. So perplex waren auch die über diese Konstellation.
Ja, kann ich mir vorstellen. Auch als Leser, sage ich mal, wenn man das so befolgt hat, irgendwie, man hat eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt, was da rausgekommen ist. Prozess vor dem Landgericht Braunschweig, war ein großes Medieninteresse dran?
Also am Anfang war das Interesse schon ein bisschen größer. Wie das oft so ist, flacht das dann während des Prozesses ab und zum Ende, zum Urteil kamen dann auch nochmal wieder ein paar Kamerateams. Aber es war schon ein gewisses Interesse da, einfach weil diese Konstellation doch selten vorkommt. Versuchte Anstiftung zum Mord ist auch juristisch schwierig, hat das Gericht nochmal betont, weil der Tatplan muss dann schon hinreichend konkret sein, ist so eine Vorgabe vom BGH. Aber man hat es am Ende dann tatsächlich, ist man genau zu dem Urteil auch gekommen. Und 5,5 Jahre, wie gesagt, für die Mariam, 3 Jahre, das ist dann im Prinzip die Mindeststrafe gewesen für die Mutter, die am Ende dann auch im Rollstuhl in das Gericht reingeschoben wurde. Ihr Verteidiger hat gesagt, dass sie extrem gelitten hat in der Untersuchungshaft, körperlich ganz stark abgebaut hat. Naja, das sind so Begleiterscheinungen gewesen. Und da prangerte er auch noch mal ein bisschen irgendwie das Medienverhalten an. Aber gut, es ist einfach ein extrem ungewöhnlicher Fall gewesen und auch ein krasser Entschluss, jemanden mit einem Mord zu beauftragen. Das muss man ja auch einfach mal festhalten.
Es gab in meiner Zeit als Polizeireporter, kann ich mich nur erinnern, den Fall Sabine Bittner in Wolfsburg, wo Ermittler als eine Möglichkeit es nicht ausgeschlossen haben, dass vielleicht ein Auftragskiller hinter der Tat stecken könnte. Aber letztendlich bewiesen werden konnte das nie. Absolut ungewöhnlich. In Deutschland nicht die Regel. Ich habe mal gesucht, es gibt ein Unternehmen, eine Beratungsfirma aus der Schweiz, SCIP, die sich auf digitale Themen sozusagen, auf digitale Sicherheit spezialisiert haben. Und die haben mal den Schwarzmarkt im Darknet analysiert und haben mal geguckt, was dort so angeboten wird, weil ja, wie kommt man an einen Killer ran? Ne, also ich wüsste nicht, wo ich jetzt hingehen könnte irgendwie, also so klassisches Milieu irgendwie.
Ja, wer, wenn nicht du, Hendrik?
Und die haben die Angebote mal, was dort im Darknet sozusagen angeboten wird, mal durchgecheckt und haben gesagt, also eigentlich der Großteil, der absolute Großteil davon, der dort angeboten wird, sind alles, die haben gesagt, fishy. Also es geht darum, einfach Leute zu locken, die zu betrügen, Geld abzuzocken, weil diese Angebote dafür auch viel zu lange online stehen und abgerufen werden können. Also ein Auftragskiller selbst sieht ja zu, dass er, wenn möglich, keine Spuren hinterlässt. Dort dieses ganze Geschäftsgebaren, was an den Tag gelegt wird, ist alles höchst ungewöhnlich im kriminellen Milieu. Es entspricht dort absolut nicht den Gepflogenheiten, was auch Ermittler wissen, sozusagen, wie in solchen Kreisen über so eine Tat oder eine Tatanbahnung dann halt gesprochen werden könnte. Also Vorsicht im Darknet.
Ja, da kann ich tatsächlich von einem konkreten Fall sogar berichten, aha, wo du das ansprichst. Also es gab es auch in Salzgitter, ist das mal in einem Prozess am Amtsgericht bekannt geworden. Da gab es auch einen jungen Mann, der übers Darknet tatsächlich einen Auftrag gegeben haben soll. Mhm. Er hatte auch gezahlt und sollte dafür eine Waffe am Ende irgendwie bekommen. Auch, aber das ist nie dazu gekommen. Die sollte vergraben werden in einem Wald. Unter Salzgitter Lichtenberg. aber offensichtlich hat er da dann vergeblich gebuddelt.
Diese Firma SCIP hat dann diese Angebote mal miteinander verglichen. Die schreiben in ihrer Studie, wir haben mehrere Quellen verglichen, um unter anderem die Preisspanne für Auftragsmorde pro Land zu ermitteln. Hierbei haben wir im ersten Schritt ausschließlich verifizierte Preise berücksichtigt. Ein Preis gilt als verifiziert, wenn nachweislich ein Geldtransfer stattgefunden hat oder Auftraggeber oder Mörder nach einer Festnahme die Preisstruktur kommuniziert haben. Zudem wurden lediglich professionelle Mörder berücksichtigt, Gelegenheitstäter aus einer Situation heraus und einmalig agiert haben, wurden ausgelassen. Gut. Ich weiß nicht, wie groß jetzt die Anzahl der Fälle war, aus denen die da ihr Wissen geschöpft haben. Sie haben mal aufgelistet in Ländern wie Indien, Tschechien, Kolumbien, Südafrika, Argentinien. Ja, da ist ein Auftragsmord angeblich für eine ganz kleine Summe Geld zu bekommen. So richtig aus der Tabelle kann man das schon gar nicht ablesen, weil der Strich so nah an den $0 dran ist, dass es dort anscheinend ja man keine großen finanziellen Mittel aufwenden muss. In Deutschland wird ein Auftragsmord ungefähr bei $50.000 gehandelt, in Australien bei $200.000, in den USA bei bis zu $300.000. Und das meiste Geld muss man in China auf den Tisch legen. Da sind es knapp $475.000, wenn es denn so stimmt.
Das heißt, mit 17.000 wäre man in Wolfenbüttel günstig weggekommen, wenn es dann wirklich ernsthaft
gewesen wäre. Ja. In der Studie schreiben sie noch, wie nicht anders zu erwarten war, fanden Eintrittspreise bei Entwicklungs- und Schwellenländern deutlich tiefer an als in Industriestaaten. Ebenso werden die letztgenannten viel höhere Maximalpreise bezahlt. Das hat zwei Gründe. Erstens Lohnniveau der Täter. Und zweitens der kommerzielle Wert des Opfers. Diese und ähnliche Informationen werden von uns genutzt, um Risikoprofile für hochkarätige Mitarbeiter unserer Kunden zu erstellen. Also es ist keine Spaßstudie tatsächlich gewesen. Die machen das in ihrer Sicherheitsanalyse tatsächlich ernst und beraten damit dann Firmen sozusagen, wie die da mit solchen Problematiken umgehen müssen. Ja.
Man muss dazu sagen, also bei allem Schmunzeln, was man ja an manchen Stellen vielleicht auch irgendwie empfindet, wenn man diese ganze Sache so hört, wie das sich für das auserkorene Opfer angefühlt haben muss. Also der hat ja auch ausgesagt dann nochmal als Zeuge im Prozess vor dem Landgericht. Dass ihnen das schon auch so ein bisschen zu schaffen macht, das konnte man mitkriegen, war jetzt eher ein wortkarger Vertreter, aber trotzdem, also was das mit einem macht, wenn man jemanden hat, der einen Mord quasi an einem beauftragt, sollte man dann am Ende doch auch nicht ganz vergessen, bei einem humoristischen, was manche Episoden in dieser Geschichte vielleicht irgendwie so auf den ersten Moment mit sich bringt.
Das Sorgerecht, nehme ich an, ist bei Ole gelandet?
Also das war tatsächlich auch nochmal was der Richter dann am Ende gesagt hat. Die Entscheidung war da noch nicht ganz gefallen, glaube ich. Aber er sagte, wenn man dieses Urteil hier dann liest, und das ist rechtskräftig geworden mittlerweile, dann wird sie auf lange Zeit ihr Kind einfach quasi nicht sehen, ne, oder kaum sehen, sondern er derjenige, den sie so sehr hasste und quasi aus ihrem Leben entfernen wollte, wird nur derjenige sein, der das Kind betreut, und damit hat sie dann am Ende das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollte.
Die Mutter Rana dürfte ja bald aus dem Gefängnis kommen, denke ich mal, wenn man Untersuchungshaft anrechnet plus das Urteil und dann auch vielleicht sich gut in der Haft verhalten.
Genau.
Bleibt zu hoffen, dass vielleicht dieser Hass ein bisschen abgeklungen ist.
Das kann man nur hoffen, ja. Ich würde aber mal vermuten, nachdem diese Strafe da vollstreckt ist, bei einer Frau dann Anfang 70, es wäre eigentlich ja schwer vorstellbar, dass da nochmal was nachkommt.
Lieber Erik, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns ausführlich diesen Fall heute vorgestellt hast.
Gerne, danke dir.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen Sie es gut. Wenn Sie Anmerkungen zu diesem oder anderen Podcast haben oder mal einen Hinweis zu einem Fall, über den wir mal gerne berichten sollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an tatort.niedersachsen@funkemedien.de. Machen Sie es gut.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.